Also wir hatten als Auftrag drei große Komplexe. Der erste Komplex war die Aufklärung der Vorkommnisse am 4.11.2011 in Eisenach und Folgetage, das heißt der Tag, an dem der NSU sozusagen öffentlich geworden ist oder zumindest der Banküberfall und dann eben Mundlos Böhnhardt, die beide tot im Wohnmobil lagen und infolgedessen dann eben auch die Öffentlichkeitwerdung des NSU. Das war der erste Komplex. Der zweite Komplex war der Auftrag, Erkenntnisse zum Unterstützernetzwerk zu erarbeiten, aufzuklären und Verbindungen zwischen dem Bereich organisierte Kriminalität und Neonazis, inwieweit die bestehen und wenn ja, was die mit dem NSU-Komplex zu tun haben. Und der dritte Komplex war der Mord an der Polizeibeamtin Michelle Kiesewetter, die ja ursprünglich aus Thüringen kommt. Für den ersten Komplex Eisenach haben wir circa anderthalb Jahre gebraucht und was im Nachgang, kann man schon so sagen, gelungen ist und jetzt auch in dem Abschlussbericht steht, dass alle Verschwörungstheorien, die sich rund um den 4.11. gerankt haben, angefangen von einer dritte Person sei vor Ort gewesen, über Mundlos Böhnhardt seien schon Tage vorher tot gewesen und jemand hätte dann das Wohnmobil da abgestellt, das Wohnmobil sei ferngezündet worden, bis es brannte und so weiter und so fort. Da gibt es diverse Verschwörungstheorien, die wurden über den Untersuchungsausschuss alle ausgeräumt. Es bleibt natürlich Kritik am Agieren der Tatortgruppe beziehungsweise am Agieren insbesondere des Einsatzleiters der Polizei, der eben die Tatortgruppe dort nicht die Arbeit machen lassen hat, die sie machen wollte. Das heißt, das Wohnmobil wurde abgeschleppt, die zwei Leichen befanden sich noch darin, es befanden sich noch Waffen im Wohnmobil. Der Tatort war vorher nicht gesichert, aber das ändert sozusagen an der grundsätzlichen Auffassung des Untersuchungsausschusses nichts, nämlich dass die Abläufe am 4.11.2011, so kritisch sie im Einzelnen auch zu sehen sind, keinerlei Ansatzpunkte für Verschwörungstheorien bilden. Um das auch zu belegen, haben wir in dem Abschlussbericht, ich weiß gar nicht wie viele, 50, 60, wenn nicht sogar noch mehr Bilder, die am 4.11. angefertigt wurden, mit abgedruckt und zwar sowohl Bilder, die von der Polizei angefertigt wurden, als auch Bilder, die von anwesenden Journalisten erstellt wurden. Und anhand dieser Bilder war es uns im Untersuchungsausschuss zum Beispiel möglich nachzuweisen, wer hat sich denn wann vor Ort befunden. Kennen die Personen sich untereinander? Können sie erklären, wer da jeweils noch mitsteht? Oder stimmt die anfangs auch kursierende Theorie, dass ein Mitarbeiter einer Verfassungsschutzbehörde mit vor Ort gewesen wäre? Das ist sozusagen ausgeräumt worden. Der zweite große Komplex zum Bereich organisierte Kriminalität, Neonazis und dem Unterstützernetzwerk. Zum Themenbereich organisierte Kriminalität und Neonazis hat zum einen der Untersuchungsausschuss festgestellt, dass es diese Verbindungen gibt und dass es auch nicht nur in Einzelfällen passiert, dass die bisherige Bewertung, die es aus Verfassungsschutzbehörden, aber auch aus Teilen der Polizei gegeben hat, nämlich dass Neonazis und OK-Strukturen nicht zusammenarbeiten, so nicht stimmt. Und dass vor allem die Einstufung von Neonazis, die sich plötzlich im Bereich der organisierten Kriminalität aufhalten, als nicht mehr Neonazi nicht zutreffend ist. Das heißt, also es gibt mehrere Neonazis in Thüringen, die sind zum Beispiel in Rockerstrukturen gewechselt. Und ab dem Moment sind sie weder polizeilich noch bei Verfassungsschutzbehörden noch im Bereich Recht aufgeführt worden. Alles, was sie ab dem Moment getan haben, ging, wenn es überhaupt wahrgenommen wurde und aufgenommen wurde, in Bereich OK-Strukturen hinein. Dabei wurde missachtet, dass natürlich die Kontakte, die so ein Neonazi sich über Jahrzehnte angeeignet hat, erhalten bleiben, auch wenn er jetzt eher im kriminellen Milieu agiert oder im Rockermilieu unterwegs ist. Und genauso negiert wurde, dass diese Einzelkontakte eben nicht nur auf Einzelpersonen beruhen, sondern eine Struktur hinter sich bergen. Das führt in Thüringen so weit, dass es hier sogar gemeinsame Konzerte, gemeinsame Veranstaltungen der Rockerszene und Neonazi-Szene gegeben hat. Das Problem, was wir hier hatten, ist, dass wir gerne die Akten der Thüringer Polizei zu V-Personen im Bereich organisierte Kriminalität, die in bestimmten Regionen Thüringens geführt wurden, gehabt hätten. Und das ist uns verweigert worden. Das heißt, 42 Akten, wenn ich es richtig auf dem Schirm habe, von sogenannten V-Personen, konnten uns aufgrund des Urteils zum Oktoberfestattentat nicht übergeben werden. Damit hat sich am Ende vor allem eins ergeben, nämlich dass es einen kontrollfreien Raum gibt, in dem VPs der Polizei geführt werden und wo niemand Blick drauf hat, läuft es da gerade nach gewissen rechtlichen Maßstäben, welche Personen werden geführt, was wird denen gegebenenfalls für ein Gerichtsverfahren versprochen und so weiter und so fort. Im Bereich Netzwerk haben wir, ich glaube, 10 Sachverständige gehört, die zu fast allen Bundesländern uns erklärt haben, wann es welche Neonazi-Strukturen dort gab und wie die jeweils in Verbindung mit dem Kerntrio bzw. mit dem Unterstützerumfeld gestanden haben. Darüber hinaus haben wir natürlich Eigenakten-Erkenntnisse gehabt und daraus folgend hat der Untersuchungsausschuss, nachdem alles übereinandergelegt wurde, festgestellt, dass es zum einen möglich gewesen wäre, die Taten des NSU zu verhindern und das schon durch polizeiliche Maßnahmen im Jahr 98, 99, wenn man damals alle Erkenntnisse richtig analysiert hätte, die damals schon vorgelegen haben. Zum Zweiten, dass das Unterstützernetzwerk des NSU größer ist als die im Prozess angeklagten Personen. Der Untersuchungsausschuss in Thüringen geht von mehreren Dutzend Neonazis aus, die konkrete Unterstützungshandlungen geleistet haben und kann es für den überwiegenden Teil auch nachweisen, welche Unterstützungshandlungen geleistet wurden. Das sind oft eher, ich sag mal, kleinere Unterstützungshandlungen, Geld, das rübergeschickt wurde, Wohnung, die mit organisiert wurde, ich nenne es mal so eine Art emotionale Fürsorge oder. Das ist sozusagen festgehalten worden. Aber das Entscheidende ist aus meiner Sicht, dass der Thüringer Untersuchungsausschuss ganz klar gesagt hat, Vlad und Anna haben nicht nur Einzelpersonen Unterstützung geleistet für das NSU-Kerntrio, sondern mindestens die Sektionen Thüringen und die Sektion Sachsen in ihrer Gesamtheit. Und das ist für beide an einigen Beispielen dargestellt, warum es nicht nur einzelne Personen waren, die Vlad und Anna Mitglieder waren, sondern warum die Strukturen die drei im Untergrund unterstützt haben. Und auch hier wurde dann wieder aufgeführt, warum das eigentlich durch Verfassungsschutz und oder Polizei damals nicht erkannt, nicht gesehen wurde und damit eben auch die Möglichkeiten, die Taten zu verhindern, den NSU zu verhindern, nicht vollzogen wurden. Und der letzte Komplex war dann der Mordfall an Michel Kiesewetter. Da sind wir nur bedingt weitergekommen, zum einen wegen fehlenden Akten und zum zweiten aber auch, weil wir ja nicht mehr die Zeit hatten, die wir hätten haben müssen. Und das dritte ist dann wirklich diese Länderbegrenzung. Das heißt, wir kommen an bestimmte Komplexe, die Baden-Württemberg betreffen, gar nicht ran, weil wir als Bundesland Thüringen dafür nicht zuständig sind. Was wir aber festgehalten haben, ist, dass wir immer noch der Überzeugung sind, dass der Mord an Michel Kiesewetter kein Zufall war. So im Sinne von, wir brauchen eine neue Waffe und sobald wir Polizisten sehen, werden wir Polizisten als Vertreter, Vertreterin des Staates hinrichten und ihnen die Waffen nehmen. Das ist ja die Geschichte, die ja gemischt sozusagen einmal aus der Anklage in München und zum zweiten aus der Teileinlassung von Beate Zschäpe stammt. Das reicht nach unseren Auffassungen nicht aus, um den Mord an Michel Kiesewetter zu erklären. Und wir haben zumindest einige Hinweise gegeben, in welche Richtung noch mögliche weitere Ermittlungen stattfinden könnten, die, wenn es gut läuft, dazu beitragen könnten, zu klären, warum Michel Kiesewetter ermordet wurde. Ja, und dann gab es noch so ein paar Mini-Detailfragen, die wir klären sollten, ob der Verfassungsschutz wusste, wie das mit der Finanzierung des NSU läuft und ähnliches mehr. Das konnten wir alles beantworten, nämlich sie wussten es zumindest in Teilen und sie haben eben auch in Teilen selber zur Finanzierung des Kerntrios beigetragen.
Nun fand heute am Dienstag die Sondersitzung zum Abschlussbericht des zweiten NSU-Untersuchungsausschusses im Thüringer Landtag statt. Wie wurde denn der Bericht dort vorgebracht und vor allem, welche Reaktionen hat er dort hervorgerufen?
Also vorgestellt hat ihn Dorothea Marx, unsere Ausschussvorsitzende. Und dann wurden sozusagen der Stärke nach die einzelnen Fraktionen aufgerufen. Das, was so ein Stück Thüringen da auch auszeichnet, ist, dass erneut die Angehörigen und Betroffenen eingeladen wurden. Und es waren mehrere Familien von vom NSU ermordeten Menschen da und es waren mehrere Betroffene des Sprengstoffanschlags in der Kolbstraße da. Was in der Plenardebatte passiert ist, also Dorothea Marx von der SPD, Madeleine Hempfling von den Grünen und ich von der Linken, wir drei haben über die Jahre zusammengearbeitet und ich denke, das war heute auch im Plenum spürbar, dass wir uns inhaltlich ergänzen, aber eher nicht widersprechen. Herr Kellner von der CDU hat große Teile des Abschlussberichtes als es wäre keine Faktenlage zurückgewiesen und hat das Innenministerium dafür verantwortlich gemacht, dass sie uns die Akten der VPs nicht gegeben hätten und deswegen ja die Aufklärung als solches behindert und geworden wäre und gestoppt wäre. Dem habe ich widersprochen, weil wir haben über 12.000 Aktenordner und die Akten, die wir gerade nicht haben oder noch nicht bekommen hatten, waren 42 Personenakten, wo es teils um 10 Blatt geht, die sich darin befinden, teils auch um ein bisschen mehr. Und von diesen über 12.000 Ordnern, die bisher hier schon in Thüringen vorliegen, hat der Herr Kellner maximal 5 Ordner gelesen. Ist zumindest das, wovon ich ausgehe, wenn ich mir anschaue, wann er wie wo in den Raum gegangen ist, in dem wir Akten lesen können. Und von daher ist aus meiner Sicht diese fehlende Vorlage der Akten der VPs nicht der hauptsächliche Grund für die mangelnde Aufklärung, sondern eben auch das Engagement von Abgeordneten im Bereich Aktenlesen und Ähnliches mehr. Da gab es einen Streit darüber im Plenum und dann gab es die Verschwörungstheorie der AfD, die erklärt haben, dass Eisenach überhaupt nicht aufgeklärt wäre und sowieso der Untersuchungsausschuss keine gute Arbeit geleistet hätte und was weiß ich was alles. Ja, ich tue das so ein Stück unter ferner Liefen ab, weil der Abgeordnete der AfD im Untersuchungsausschuss damit aufgefallen ist, dass er nicht aufgefallen ist, also weil er mehr oder weniger nichts gemacht hat. Und sich dann heute hinzustellen und den Untersuchungsausschuss und den Abschlussbericht zu kritisieren, naja, ich glaube, dem muss man einfach keine größere Aufmerksamkeit geben.
Was denkst du, wird jetzt aus dem Bericht und auch aus der Diskussion, die im Landtag heute stattgefunden hat, werden da tatsächlich Maßnahmen auch eingeleitet werden, zum Beispiel in den beteiligten Behörden, aber auch von parlamentarischer Seite?
Also es gibt einige gemeinsame Empfehlungen, denen auch die CDU zugestimmt hat und es gibt darüber hinaus noch Empfehlungen von Rot-Rot-Grün. Da freue ich mich, dass zwei, die ich einfach schon lange gefordert habe, damit aufgenommen wurden. Und bei der einen freue ich mich besonders, weil jetzt der Thüringer Untersuchungsausschuss und heute auch der Thüringer Landtag beschlossen haben, dass die Akten, die den beiden Thüringer Untersuchungsausschüssen übergeben wurden, in das Staatsarchiv überstellt werden sollen und dort sozusagen ein, ich nenne es jetzt mal NSU-Archiv, aufgebaut werden soll. Das heißt, dass nicht mehr die Akten zurückgehen an den Verfassungsschutz oder an die Polizei und beim Verfassungsschutz gegebenenfalls vernichtet und geschreddert werden, sondern dass perspektivisch Wissenschaft, Journalisten, Zivilgesellschaft mit diesen Akten arbeiten können und damit die Chance besteht, in der Zukunft noch ein Stück mehr an Aufklärung zu erreichen. Und optimal wäre es natürlich, wenn es gelingt, auch die Akten aus anderen Bundesländern und Prozess beizuziehen.
Das ist natürlich etwas, was auch einer Angst entgegenwirkt, dass eben die Aufarbeitung des NSU-Komplex weiter in den Hintergrund rückt. Gerade auch irgendwie die Urteilsverkündung im NSU-Prozess, die ja jetzt schon bereits mehr als ein Jahr zurückliegt. Und daneben sieht man auch die Arbeit der Untersuchungsausschüsse neigt sich nach und nach dem Ende zu, wie jetzt auch in Thüringen. Und das wird eben dann ja auch von vielen als eine Form von Zäsur in der Aufarbeitung des NSU-Komplexes betrachtet. Was siehst du denn daneben aber auch noch für Möglichkeiten, die Aufarbeitung des NSU-Komplexes weiter voranzutreiben?
Das Erste, der NSU-Komplex ist kein abgeschlossener Komplex, sondern der geht weiter. Wenn man sich den Mord an Herrn Lübcke anschaut, die Verbindungen des mutmaßlichen Mörders in die Neonazi-Strukturen oder eben auch die Verbindung desjenigen, der Beihilfe zum Mord geleistet haben soll, der ja ganz konkrete Verbindung zum Mord an Halid Yozgat wieder hat. Wenn man sich anschaut, gestern begann der Prozess gegen Revolution Chemnitz, welche Ideologie hinter derartigen Gruppen stehen, was deren geplante Taten sind. All das rechne ich zumindest im Größeren gesehen in den NSU-Komplex mit hinein. Insofern kann der gar nicht abgeschlossen sein. Ich halte es aktuell für sinnvoller, einen Untersuchungsausschuss Rechtsterrorismus in Thüringen zu machen, um eben den Blick vom NSU-Kerntrio und deren Unterstützern zu erweitern auf die aktuell sich entwickelnden Strukturen der Neonazi-Szene, in denen viele derjenigen weiterhin aktiv sind, die in den 90er und 2000er Jahren unter anderem auch den NSU bzw. das NSU-Kerntrio unterstützt haben. Das ist vielleicht das Erste. Das Zweite, Zivilgesellschaft hat eine Chance, Aufklärung mitzuleisten. Und das kann sie unter anderem darüber, dass zum einen, ich sag mal, die Akten, die über die Untersuchungsausschüsse schon öffentlich geworden sind, also dass sie mit denen weiterarbeitet, weil sie ganz andere Perspektiven darauf haben, weil sie auch ganz andere Informationen haben, die damit dazu beitragen können. Das ist manchmal nur so ein Mini-Puzzleteil, was aber im Gesamten wieder ein Stückchen mehr Information und wieder ein Stückchen mehr Aufklärung gibt. Was Zivilgesellschaft auch machen kann, ist darauf aufmerksam zu machen, dass es diese Taten des NSU gegeben hat und in den Städten, wo der NSU gewütet hat, gemordet hat, Anschläge begangen hat, Banken überfallen hat, dass dort zumindest eine Form der Erinnerung, eine Form des Gedenkens, eine Form der Auseinandersetzung damit stattfindet. Das Dritte ist, dass Zivilgesellschaft versucht, zu antifaschistischen Gruppen, die in den 90er und 2000er Jahren Informationen gesammelt haben, Kontakt aufzunehmen, sich von denen erzählen zu lassen, wie war das denn damals? Was habt ihr denn an Informationen noch aus den 90er, 2000er Jahren und wie lässt sich denn heute damit arbeiten, mit dem Wissen, was wir aus dem NSU-Komplex und aus der Aufarbeitung mittlerweile haben? Das nächste und höchstwahrscheinlich einer der wichtigsten Punkte, mit der sogenannten, ich nenne es jetzt mal sogenannten, also mit Menschen mit Migrationshintergrund, mit der migrantischen Community, mit People of Color Kontakt aufzunehmen, deren Wissen zu erfahren, deren Betroffenheit mitzubekommen, deren Erlebnisse, die ja oft im Alltäglichen passieren, wahrzunehmen und sich einzusetzen, dass es nicht passiert. Wenn wir den NSU-Komplex als eine, ich sag mal, Phase zwischen 1998 und 2011 betrachten, der historisch beachtet werden muss und der historisch bearbeitet werden muss, dann verlieren wir in der aktuellen Auseinandersetzung mit rechts, dann verlieren wir aber auch, wenn es darum geht, sich für eine offene Gesellschaft einzusetzen. Wenn wir aus dem NSU-Komplex jetzt schon was lernen können, dann ist es, dass wir mit den Menschen, die hier in Deutschland leben, egal ob sie jetzt weiße Deutsche sind, ob sie überhaupt die deutsche Staatsbürgerschaft haben oder woher auch immer sie kommen, versuchen müssen, eine unteilbare, eine offene Gesellschaft herzustellen. Und das ist an erster Stelle eine Herausforderung für die weiße deutsche Linke und bedeutet auch, dass wir sozusagen, ich nenne es mal sensibler, auf der einen Seite werden müssen, auf der anderen Seite offener werden müssen, auch unsere Strukturen öffnen müssen und dass wir zum Dritten auch schärfer werden müssen in der Auseinandersetzung mit Rassismus.